Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen, lieber Zuschauer, liebe Kids, liebe Jungscher, ja, bekannte Freunde. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier einzuschalten, zuzuhören. Zu einem alles, aber auch nichtssagenden Thema, nämlich wer die Antworten nicht kennt, muss die richtigen Fragen stellen. Wir sind ein bisschen schwammig verfasst, denn es kann jeder für sich selber überlegen, was können das für Fragen sein, was können das für Antworten sein. Aber ich hoffe, dass wir am Ende der Predigt, der Message, einfach das Richtige für euch rausziehen könnt. Das kommt zu einer entscheidenden Frage, die ich jedem mitgeben werde. Zum Thema selbst, ich bin drauf gekommen, nicht weil ich es mir ausgesucht habe, sondern eher, dass ich über die Kids, über unsere Kids drauf gekommen bin. Und zwar geht es ganz konkret um dieses Bild. Wir saßen draußen mit der Familie, haben ein Stoppboot gemacht und haben ein Phänomen im Himmel beobachtet. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Ich versuche mal das Bild dir anzuzeigen, das dauert noch ein bisschen. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Es ist eher unser Laura aufgefallen, die sagte, Papa, was ist da am Himmel? Es bewegt sich. Und ich schaue nach oben und ich bin jetzt nicht der Hobbyastronom, ich bin auch nicht derjenige, der überhaupt Lust hat, den ganzen Abend Sterne zu zählen. Aber das hat mir doch ein Rätsel aufgegeben, denn dieses Bild ist entstanden, ich beschreibe es ganz kurz, wir haben erst ein blinzelndes oder ein funkelndes Objekt gesehen, das ähnlich groß war wie ein Stern. Es bewegte sich aber von links nach rechts und noch viel spannender war, dass alle paar Sekunden kam der nächste Punkt auf den Himmel und am Ende hat man eine Reihe von sichtbaren, 8, 9 Sternen oder 8, 9 von diesen Objekten. Und ich habe bis 20, oder kurz nach 20 Stück gezählt. Und dann war mir das doch zu langweilig, wir sind reingegangen. 5 von 6 aus unserer Familie hat das gar nicht mehr bewegt, dieses Thema. Aber mir hat das keine Ruhe gelassen. Und dieses Bild verlangte eine Antwort. Ich wollte wissen, was fliegt da im Himmel so ungewöhnlich und was kann das sein? Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, warum so viele? Warum in einer Reihe? In einer Zeit, wo aufgrund der aktuellen Reisesperren eigentlich kein Flugzeug fliegt. Wir haben online geschaut, auf dem Flug- oder Flightradar. Kein bekannter Flug, kein angezeigter Flug, aber über 20 von diesen Viechern fliegen da oben rum. Und so bin ich dann schlafen gegangen. 1, 2 Tage später war das Geheimnis gelüftet. Ja, das habe ich dann gedacht, Mensch, wie kann ich als Erwachsener eigentlich so töricht sein, nicht drauf kommen. Es waren ganz normale Satelliten. Für die das kennen, das ganz normal ist, für mich als Laie absolut spannend. Aber in dem Moment, wo ich wusste, es waren Satelliten, war der Fall für mich gelöst. Also es ist nichts abhängig oder nichts Relevantes für mein Leben und das Thema war geklärt. Und das war vielleicht für mich ein Impuls, auf Fragesuche zu gehen oder dann auch auf Antworten. Aber es geht heute um viel mehr als nur um einfache Satelliten. Und zwar hat mir das Thema nicht losgelassen. Ich habe auch zufälligerweise eine CD gefunden, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und da hat mir, glaube ich, gedacht, das wäre auch bestimmt was Interessantes für dich als Zuschauer. Und deshalb das Thema. Und wir schauen mal einen weiter. Das ist das, was die meisten von uns kennen. Ja, das sind die zwei einfachen Figuren. Kleiner Bär oder der kleine Wagen. Ein großer Bär und ein großer Wagen. Jetzt weiß man auch, wie man die beiden miteinander verbindet, wenn man abends suchen möchte. Man kann damit am nächsten Stammtisch auch angeben, wenn man draußen steht, am nächsten Lagerfeuer. Das sind zumindest zwei Figuren. Ganz simpel gehalten, leicht erkennbar, hier auf der Folie. Probiert es mal aus, wenn ihr abends Feuer macht. Wir gehen einen Tucken weiter. Damit war ich voll überfordert. Man findet jede Menge von spektakulären Aufnahmen. Wir gehen ein Bild weiter. Bekannt links das große im Bild als eine Art Spinne, die auf der Jagd nach einer Fliege ist. Das ist der kleine Nebelschwaden rechts davon. Für die Kenner ist das, sind das nichts Unbekanntes. Die beobachten täglich diese Konstellationen. Für mich absolut faszinierend und ich denke, ich werde diese Woche noch mehr von diesen Bildern einfach raussuchen und anschauen. Und was ich sehr spannend finde, ein Bild, das ist der Cassiopeia, ist bekannt als Sternbild, aber eine Abbildung, die an dein Herz erinnert. Und es gibt noch andere Aufnahmen, die das noch deutlicher zeigen, aber das könnt ihr zu Hause selber nachschauen. Und dieses Sternbild, also dieses Cassiopeia, der wird in der Milchstraße oder von der Milchstraße umschlossen. Das heißt, er befindet sich in der Milchstraße, zumindest wenn ich das alles so richtig recherchiert habe. was sehr komplex war, aber für das erste soll es reichen. Und nur damit wir eine Vorstellung haben, wo sich diese Bilder befinden und was uns da draußen eigentlich überhaupt erwartet oder umgibt. Lange Zeit waren den Menschen nur bekannt, dass es zwischen 3000 und 5000 sichtbare Sterne gibt. Das heißt, wenn du jetzt rausgehst, du hast einen klaren Himmel, kannst du dir die Zeit nehmen, die Dinge zu zählen. Ein Rechenbeispiel, du kannst 100 Jahre lang zählen und wenn du jede Sekunde 3 Sterne zählst und du hast das geeignete Werkzeug, du zählst jede Sekunde 3 Sterne, hast du nach 100 Jahren knapp 10% der Milchstraße gezählt. Dann hast du 10% der Milchstraße. Die Milchstraße ist eine Galaxie, man vermutet zwischen 100 und 200 Milliarden Sterne. Ich nehme jetzt nur mal 100 Milliarden. Es gibt schätzungsweise, das ist natürlich Annahme, das ist natürlich Hochrechnung, man muss davon ausgehen, man kann nicht an jeden Punkt gelangen. Die Wissenschaft geht heutzutage aus, dass wir Billionen dieser Galaxien haben. Es gibt Galaxien, Haufen, die bis zu 2500 einzelne Galaxien beinhalten. Und in Summe reden wir von einer Zahl, die 25 Nullen hat. Eine 10 mit 25 Nullen. Für mich als derjenige, der Mathematik eigentlich nicht als Lieblingsfach hatte, ist es nicht mehr vorstellbar. Vielleicht hilft es, wenn wir es ein bisschen anders verdeutlichen. Und ich nehme das Beispiel von Dr. Werner Gitt. Er sagte, du zählst mit einem Computer, der in einer Sekunde 10 Milliarden Sterne zählt. Jede Sekunde 10 Milliarden, 20 Milliarden, 30 und so weiter und so weiter. Was schätzt du, wie lange du benötigst, um unser Universum, also das, was man zurzeit beobachten kann, zu zählen? Und wir kommen auf eine Zeitspanne von 30 Millionen Jahre, damit du das zählen kannst, was zurzeit bekannt ist, was wir annehmen. Und wir wissen, dass das Universum sich ausdehnt. Es ist mit normalem Verstand, also bei mir ist es nicht mehr möglich, aber wenn ich diese Bilder sehe, und das habe ich vorher noch nie gesehen, dann ist das doch durchaus ein Grund, sich konkrete Fragen zu stellen. Was mich dann richtig verwundert hat, im Nachhinein nicht so ganz, aber sind die Bibelstellen, die dazu Aussagen treffen. 1. Korinther 15. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen im Glanz. Wir haben jetzt ein grünes Gebilde gesehen, ein rotes Gebilde. Die Bibel spricht, dass jeder Stern unterschiedlich ist. Wir haben im Psalm 147 erzählt oder beschreibt, wie Gott die Sterne zählt. Und zwar ganz konkret erzählt, also Gott zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Sein Verstand ist unermesslich. Jesaja 40 beschreibt, hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Herr abgezählt, herausführt. Er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eins vermisst wird. Die Himmel, das greife ich vor, also soweit erstmal zum Text. Und das hat mich umgehauen. Es ist ziemlich heftig, wenn wir jetzt die Anzahl der Sterne im Hinterkopf noch haben. 10 hoch 25, 25 Nullen. Und die Bibel beschreibt, dass Gott alle persönlich beim Namen kennt. Und das sind nur Sterne. Es ist irre. Jetzt kann man nur sagen, okay, das ist Poesie. Es ist natürlich alles umschrieben. Den Schluss kannst du ziehen. Oder du gehst zurück in die Antike oder ins frühe Zeitalter. Dann denkt man, okay, es waren vielleicht nur 3.000 bis 5.000 Sterne. Da macht der Text schon eh nicht ganz so gewaltig Eindruck, denn man kann sich zwischen 3.000 und 5.000 Namen vielleicht merken. Okay, Gott kann das tun. Und da habe ich weitergedacht. Ich habe 4 Kinder und ich habe nur 4 Kinder. Jetzt könnte ich denken, warum nenne ich nicht 2 von den Kindern mit dem gleichen Namen? Ist für mich einfach. Ich muss jedes Dokument quasi einfach nur kopieren, da habe ich 2 Dokumente. Noch einfacher oder noch weiter überlegt. Ihr kennt mit Sicherheit Menschen, wenn die Nachwuchs erwarten, dann geben die sich Mühe, möglichst, dass das Kind nicht den Namen vom Nachbar kriegt. Oder andersrum, man versucht, einen Namen auszusuchen, der Alleinstellungsmerkmal hat, der mit irgendwas verknüpft ist. Also man macht sich Gedanken, es geht nur um einen, ich sag mal, nur um einen persönlichen Nachwuchs und da legt man so stark Wert, dass dieser Name was Besonderes ist. Niemand nennt sein Kind einfach der Einfachheit halber alle gleich oder alle Kinder gleich. Psalm 19, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende. Und nichts bleibt von ihrer Glut verborgen. Das ist das Thema. Universum, Fragen über Fragen, Zahlen über Zahlen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin gerne draußen. Aber vor diesem Thema, sage ich mal, war für mich das ein ganz normaler Sternenhimmel. Ich hoffe, das ändert sich auch bei dir heute. Jeden Tag schauen wir zum Himmel und wir hören nichts. Jeden Tag schauen wir zum Himmel, unbewusst oder bewusst, das kannst du selber prüfen. Nämlich, du willst Rasen mähen, du guckst zum Himmel, ah, lohnt sich das Ganze noch? Soll ich Rasen mähen oder nicht? Ich weiß nicht, wer von euch zum Himmel guckt. Ich bin sicher, jeder guckt einmal zum Himmel oder auf seine App, die ihm zeigt, was für ein Wetter gleich kommt oder was, ob da die nächste Regenfront auf einen zukommt. Manche schauen zum Mond, haben wir heute Vollmond, muss ich die Jalousie zumachen, kann ich schlechter schlafen. Ja, es gibt Holzfäller, die fällen ihr Baum beim Vollmond, weil dann die Anziehungskraft am stärksten ist und der Baum die möglichste minimale Feuchtigkeit enthält. Es gibt Dinge, auf die kommt man erst, wenn man das einmal wissen möchte. Und das ist die Astronomie, die sich mit der Lehre der Gestirne, der Planetenumlaufbahn, der mathematischen Berechnung beschäftigt. Und ganz nah an Astronomie ist verknüpft die Astrologie. Mich hat erstaunt, dass ungefähr 35% der Deutschen täglich Horoskop lesen. Es ist erstaunlich und Astrologie ist die Deutung von den Zusammenhängen, was im Universum passiert, die Konstellation der Planeten bei deiner Geburt und die Auswirkung auf dein Leben. Das ist die Deutung. Das ist die Astrologie. Und interessanterweise sind diese Aussagen so schwammig, ich will es nicht abwerten, aber die sind so schwammig, dass sich 90% der Leser bestätigt fühlen in dem, was sie denken. Und ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt konkret sage, Sie da draußen vor dem Bildschirm, Sie warten heute auf einen besonderen Moment. Ich sage Ihnen, Ihre Geduld wird heute belohnt. Jetzt freuen sich die Kinder, die denken, ja, gleich ist die Predigt zu Ende, ich kann wieder spielen gehen. Jetzt können die Erwachsenen denken, okay, super, gleich ist es zu Ende. Dann kann ich den Tisch vom Frühstück noch abräumen und gleich Mittagessen. Es trifft auf 90% der Menschen zu. Und das ist so interessant, es ist ein Versuch gemacht worden und der Effekt dahinter ist bekannt als der Barum-Effekt. Es ist ein Effekt, der konkret treffend beschrieben worden ist oder beschreibt. Und ich erkläre es ganz kurz: Es gibt einen Versuchsleiter, der stellt Aussagen auf, er verschickt die an die Testpersonen und die Testpersonen bewerten das und sagen, wie gut das auf sie zugetroffen hat. Und über 90%, hatte ich schon erwähnt, haben diesen Test als zutreffend empfunden. Es war genau richtig, das, was sie von sich halten, hat diese Aussage von einem Mann, der weit entfernt ist, der es zugeschickt hat, ist zugetroffen. Und dieser Versuchsleiter hat als Grundlage seiner Prophezeiung die Persönlichkeit eines Serienmörders verwendet. Er hat Aussagen getroffen, die er von diesem Irren genommen hat, die ihn beschrieben haben. Und 90% waren damit einverstanden, es treffe auch auf sie zu. Und was mich erstaunt hat, die Begründung oder was dabei hilft, ist, dass der Mensch einfach das hören möchte und das hört, was er hören möchte. Und da muss ich auch mein Bild ein bisschen korrigieren, wenn ich an die Politik denke, die uns gerade in Zeiten, wo alles jede Meldung überschlägt, es gibt Menschen, die nun das hören, was sie hören möchte. Du kannst eine Aussage tätigen, die es ganz anders meint, als der Empfänger, der es für sich deutet. Und Es geht weiter mit den Satelliten. Ich komme am nächsten Tag ins Büro und nehme den erstbesten Kollegen und erzähle ihm von meiner Entdeckung. Und wir waren am Fantasieren und am Überlegen, was könnte das sein. Am folgenden Tag kommt die Arbeitskollegin und sagt: Ja, es wären Satelliten am Himmel. Ich denke, toll, bin ich so dumm gewesen? Ich wusste es nicht und sie kannte das Phänomen. Und es war ganz klar, dass es sich um normale Flugkörper handelt. Also nichts Besonderes. Ein ganz normaler Vorgang. Und genauso kann das sein, wenn du in den Sternenhimmel schaust. Siehst du nur normale Sterne? Vielleicht steht deine Antwort schon fest. Alles Zufall. Ich glaube an keinen Gott, an keinen Schöpfer, der dahinter steckt. Die Evolutionstheorie ist vielleicht für mich erklärend genug. Ich muss nicht weiter forschen, ob das wirklich so sein könnte. Die Frage nach einem Schöpfer stellt sich mir überhaupt nicht. Deine Entscheidung oder deine Zusammenfassung von deinem Weltbild. Ja? Viele bereits feste Antworten, die ich persönlich habe, die vielleicht auch du hast, sind durch Erziehung, durch Prägung, durch Vergleichen, durch Abwägung, durch Beobachtung. Viele Antworten sind einfach schon bei dir drinne. Du musst nicht zu jeder komplexen Situation einen neuen Versuch machen. Du kannst dich auf bestehende Versuche einlassen, Experimente, Vergleiche und so weiter. Und deine Antworten sind schon fest. Würde jeder Mensch komplett von neu anfangen, alles wieder zu entdecken, zu erfinden, wenn wir noch in Höhlen leben wahrscheinlich. Wir bauen auf andere Experimente, Erfahrungen auf. Und wir wären töricht, wenn wir erstmal wieder ein Haus bauen. Wenn wir ein Haus bauen würden, wir würden erstmal testen, wie ich Zement mische, wie ich Beton zusammensetze. Nein, es gibt auf jeder Packung einen Ratgeber, eine Anleitung, die ganz klar sagt, wie du es machen musst und du sparst dir Zeit und ganz wichtig, du sparst dir Fehler und Kosten. Aber dennoch, egal wie du geprägt bist, egal was du für ein Bild hast, deine Antworten, die du in deinem Leben für dich festgemacht hast, sind doch erst durch korrekte oder richtige Fragen aufgetaucht, oder? Es gibt viele, ich bin sicher, bei jedem von uns persönliche, tiefe Fragen, die entstanden sind, weil du nicht deinem Nachbar geglaubt hast, weil du keinem Regierungssprecher geglaubt hast, weil du dem Wetterbericht nicht geglaubt hast, sondern du hast eher vielleicht, wie bei uns zum Beispiel, wir haben eine Untermieterin, die sich nach den Eisheiligen orientiert, die genau weiß anhand des Kalenders, welche Ereignisse auftauchen können, weil sie einfach Lebenserfahrung hat. Wir als junges Ehepaar, wir können gerade was Pflanzenbau angeht, bei ihr einige Dinge lernen, weil die das schon alles erlebt hat. Und so können wir unsere Antworten, unsere Fragen orientieren an denen, was andere schon dir mitgeben. Und wenn du bis jetzt immer geglaubt hast, dass als 1 und 1 2 ist, dann musst du trotzdem bei größeren Aufgaben nachrechnen, weil du musst ja sicher gehen, dass das auch passt, was du vorhast. Das sind nur kleine Dinge. Aber die richtigen Fragen tauchen erst auf, und das ist das Thema heute, die richtigen Fragen tauchen erst auf, wenn du keine Antworten kennst. Und das werde ich ganz kurz erklären. Denn Fragen tauchen auf, wenn du keine Antworten kennst und du eine benötigst. Wir kennen das von der Schule, von der Prüfung. Du musst was lösen und die Frage ist nicht zu lösen. Es ist unmöglich und du brauchst Antworten. Zeit läuft weg, dein Laufbahn hängt vielleicht von diesem Test ab. Aber du musst zu dir grundlos, gnadenlos ehrlich sein. Denn es gibt Dinge, da musst du eine Antwort haben und du brauchst eine Antwort, die genau das Problem löst. Schau dir die Sterne nochmal an, wenn du heute abends rausgehst. Eine schier gewaltige Zahl. Wir können es menschlich nicht verstehen. Also mir fällt das wahnsinnig schwer. Schau dir die Muster an, schau dir die Bilder an, schau dir die Abhängigkeiten, die Konstellationen der Sterne an. Ist das Zufall? Hast du dich gefragt, wenn du weiter denkst, welche Kraft diese Milliarden Sterne zusammenhält? Jeden Abend siehst du deine Sternbilder, während dahinter das Universum explodiert, sich weiter entfernt. Trotzdem verlassen sich Seefahrer auf die Sterne. Jeden Tag hast du die Sonne, der Mond geht auf. Hast du dich nie gefragt und gewundert, dass der Mensch, wenn wir jetzt mal einen Sprung nach innen machen, aus knapp 100 Billionen Zellen besteht, die ganz genau bestimmen, wie du aussiehst, welche Augenfarbe du bekommst, welche Schuhgröße, dass du links und rechts die gleiche Anzahl an Finger hast. Es gibt durchaus Ausnahmen, keine Frage, aber die sind abweichend von der Norm und dafür gibt es Behandlungen, Gott sei Dank. Aber wenn du dir vorstellst, dass zu Beginn deines Lebens, deines persönlichen Lebens nur zwei Zellen entscheidend sind, 700 oder 100 Billionen Zellen zu produzieren durch Zellteilung auf einen Schlag. Also ich komme zum Nachdenken, ich weiß nicht, wie es dir geht und dann tauchen erst die wirklichen Fragen auf. Hast du dich gefragt, wie oft dein Herz schlägt? Ich bin sicher, dass 90% der Menschen sich diese Frage gar nicht stellen. Sie sind froh, wenn es schlägt. Die Frage, warum es schlägt oder wie oft es schlägt, taucht erst auf, wenn dein Herz Schwierigkeiten macht. Wenn es Probleme macht, du kriegst keine Luft beim Treppensteigen, dann kommt man zum Fragen. Wenn deine Haut plötzlich eine andere Farbe erhält, dann fragst du dich, warum das so ist. Und heute ist das ganz aktuell. Es braucht nur jemand zu niesen. Und alle haben sofort eine Frage oder einen Begriff. Und du kriegst Hausverbot, du kriegst Quarantäne. Nur durch ein Niesen. Früher das ganz Normalste von der Welt. Wir haben früher Wettkämpfe gemacht, wer am längsten niesen konnte oder am meisten niesen konnte. Heute kriegst du Hausverbot. Du brauchst Antworten, wenn der Arzt dich nach der Untersuchung, so war es bei uns, als meine Frau operiert worden ist, wenn der Arzt zu dir im Flur kommt, nach 3 Stunden Verspätung der Operation und sagt, komm mal in das Zimmer, dann weißt du ganz genau, jetzt kommen Antworten zu Fragen, die du eigentlich gar nicht stellen möchtest. Und ich bin sicher, dass es unzählige Bereiche gibt, deren Antworten und Fragen sehr unterschiedlich ausfallen. Und was alle gemeinsam haben, oder die suchen nach einer Frage, es braucht einen Reiz, es braucht einen Impuls, der dich erstmal dazu anstupst, dir die Frage zu stellen, dass du deine Antwort prüfen kannst. Und das Universum, diese Milliarden von Sternen, von Galaxien, die sind nur ein Impuls und die Bibel beschreibt das ganz genau. Gottes Schöpfung lässt sich, oder Gott lässt sich erkennen durch eine Schöpfung. Der Schöpfer lässt sich erkennen durch diesen Impuls, wenn du rausschaust und du siehst nur die Sterne, die mich bis, ja, letzten paar Tage auch eigentlich gar nicht so interessiert haben. Aber seit gestern und heute Morgen ganz besonders. Dein Gewissen, deine innere Stimme, Situationen aus deinem Leben, Herausforderungen, Leid, Katastrophen, Schicksalsschläge, aber auch frohe Momente, gute Momente, Ereignisse. Wenn man vielleicht erfährt, man bekommt Nachwuchs. Das sind alles Dinge, die dann erst recht Fragen aufwerfen. Wow, wir kriegen Nachwuchs. Und man überlegt, welches Zimmer, wie streicht man das Zimmer? Ist das ein Junge, ist das ein Mädchen? Und dann gehst du zu jemandem zum Arzt und der Arzt sagt, hör mal, habt ihr 2 Zimmer oder habt ihr 3 Zimmer vorbereitet? Und da kommen noch mehr Fragen bei Zwillingen oder Drillingen. Und diese Ereignisse sind eigentlich nur Auslöser für die nächstfolgenden Fragen und immer so weiter. Und ein Impuls ist auch, dass du und ich möglichst lange leben wollen. Wir haben einen Lebenserhaltungstrieb. Wir müssen nachts nicht überlegen, wann muss ich atmen, es passiert automatisch. Ich habe mich als Kind immer gefragt, warum ich nachts nicht aus dem Bett falle. Gut, es ist ein paar Mal passiert, aber gemessen an der Anzahl meiner Schlaf- oder meiner Nächte bin ich vielleicht ein, zwei Mal vom Bett geflogen. Wie kann das sein, dass du mitten in der Nacht aufpasst, dass du nirgendwo runterrollst? Wie funktioniert das? Und diese Dinge passieren automatisch. Und wie ich schon sagte, der Mensch möchte lange leben. Und zum Glück kommt dieser Impuls, dass du lange leben möchtest, bevor du über die rote Ampel rüberläufst. Bevor du auf die Idee kommst, in der Nähe von Stromzäunen zu spielen. Du hast einen Impuls, der dich dafür vorbewahrt. Es gibt viel tiefere Fragen. Die Suche nach dem Sinn des Lebens, die Frage nach dem Warum. Dein Schicksal, deine Bestimmung. Was machst du inmitten von zurzeit 7,8 oder knapp 8 Milliarden Menschen? Warum ausgerechnet du? Viele Antworten So ist es bei mir zumindest, gebe ich mir selber, weil ich erstens keine Zeit habe, alles zu prüfen. Es ist viel einfacher, mit der Antwort zu leben, solange es nichts irgendwie ja, verändert. Zum Beispiel, ich bin zufrieden, es sind Satelliten. Würde einer zu mir sagen, es waren jetzt UFOs, bin ich ganz ehrlich, wäre mir das auch egal, weil die haben mit mir nichts zu tun, überhaupt nichts. Würden diese UFOs auf die Erde kommen, dann würde ich aufpassen. Ich glaube nicht an außerirdisches Leben, aber das ist meine Antwort. Das ist mein Resümee aus dem, was ich zurzeit beobachten kann oder was ich jetzt im Laufe der Recherche einfach festgestellt habe. Ich persönlich glaube es nicht. Das habe ich schon früher geglaubt, als ich noch im Christentum eigentlich nichts zu tun hatte. Aber es ist nur eine Möglichkeit. Aber es ändert nichts an meiner Überzeugung, wie ich meinen Nächsten behandle oder wie ich meine Familie versorge, ob draußen Außerirdische fliegen oder nicht. Kann jeder selber für sich selber deuten. Diese Fragen haben auch keine Relevanz, überhaupt nicht zu dem Thema, wenn du hungerst, wenn dein Auto keinen Sprit hat, interessieren uns die grünen Menschen überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es gibt viel tiefere Fragen, viel tiefere. Und viele Antworten, wie ich schon sagte, geben wir uns selber, denn wir müssen viele Dinge einfach voraussetzen. Das Gesetz der Schwerkraft zum Beispiel ist so eine Antwort. Ich kann es nicht erklären, es ist physikalisch nachgewiesen. Du lässt, wenn ich das die Fernbedienung fallen lassen würde, sie würde auf den Boden fallen. Und wenn ich das tausendmal probiere, um zu hoffen, vielleicht greift dieses Gesetz irgendwann nicht und das Ding bleibt so in der Luft stehen. Das wäre richtig cool. Aber ich würde noch zig Jahre probieren können, wir können uns auf dieses Gesetz verlassen, die Schwerkraft greift. Ganz anders auf dem Mond, da greift die Schwerkraft ganz schwach und die Menschen schweben durch den Orbit. Aber hier auf der Erde musst du die Annahmen treffen oder mit den Gesetzmäßigkeiten treffen, die hier gelten. Ein Gesetz ist, dass du stirbst. Interessant. Viel tiefere Fragen. Und die Bibel liefert Antworten. Ein Buch, das heutzutage eigentlich überhaupt nicht aktuell ist. Überhaupt nicht. Was kann ein Buch dir sagen, das vor 2000 Jahren zu Ende geschrieben worden ist? Ein Buch, das sich dann über 1500 Jahre streckt, von 40 verschiedenen Menschen geschrieben worden ist. Davon waren auch Hirten. Dabei waren ja, Schafhirten, dabei waren irgendwelche Träumer, Dichter und Denker. Was kann dieses Buch dir sagen? Jesus, seine Jünger, die als Fischer durch die Erde rumziehen, die nur die Sterne kannten, die für die wichtig waren, um über den See Genezareth zu kommen. Mehr brauchten die nicht. Was können diese Menschen, was kann die Bibel für Antworten liefern? Nun, die Bibel liefert Antworten und das setzt voraus, dass du Fragen stellst. Und eine der konkreten Fragen, die stellt Gott selber. Zu Beginn der Geschichte, wir erinnern uns, oder wie die es nicht kennen, Adam und Eva, die im Garten leben, im Garten Eden. Sie essen vom Baum, von der Frucht, die verboten war. Und als dann Gott abends in den Garten kommt und die beiden sucht, verstecken sie sich. Und Gott stellt die Frage: Wo bist du? Gott weiß natürlich, wo die beiden sind. Aber dieses Verhör, das Gott dann noch weiter stellt, diese Fragen, führen den Menschen zu einer Antwort, die er stellen muss. Und der Mensch erkennt, wo er ist, wie er ist, warum er so ist. Und das führt zu einem Ergebnis. Nichts anderes, ein Verhör. Wenn etwas vorgefallen ist und die Polizei ermittelt, sie weiß gar nicht, oder andersrum, sie sieht ein Ergebnis, es ist irgendwas passiert, sie weiß aber nicht wann, wie, wo, wer, was. Und sie fragen, schauen, deuten, analysieren und ganz am Ende hat man idealerweise einen Täter, einen Tathergang, eine Verurteilung und es ist Gerechtigkeit eingetreten. Es gibt tausende Fälle, wo es nicht passiert und die Menschen leben mit einem Warum. Und selbst wenn ein Mörder verurteilt ist, bringt das niemals die Schuld oder das Opfer zurück. Das ist ein krasses Beispiel, aber bei Adam und Eva ist genau das Gleiche. Eine harmlose Frucht scheinbar, ein kleiner Fehltritt und die beiden müssen sterben. Und Gott fragt Fragen, weil er die Antwort kennt, aber er möchte, dass Adam und Eva zu der Erkenntnis kommen. Und das ist bis heute so. Seit Erschaffung, seit Beginn der Welt redet Gott. Und die Bibel hat uns ganz klar in Korinther 15 gesagt, dass die Sterne nicht unhörbar reden. Sie reden, sie haben keine Stimme, sie haben keine Lautschrift, aber die Sterne reden. Jeden Abend. Und Gott hat diese Einheit ganz klar festgelegt, am vierten Tag, als er die Sterne geschaffen hat, Zur Bestimmung der Zeiten Tag und Nacht, Mond und Sonne. Es ist ein Rhythmus, es ist eine Einheit, auf die du dich verlassen kannst. Bis zu einem gewissen Tag X, wo Gott sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Aber bis das nicht eintrifft, kannst du jeden Tag davon ausgehen, dass du morgens aufstehen darfst und abends geht die Sonne unter. Das sind Gesetzmäßigkeiten. Für uns Erwachsene so normal, für Kinder jedes Mal ein Horror, wenn die abends feststellen, es wird draußen dunkel, gleich muss ich ins Bett. Und jeden Abend haben die diesen Kampf. Eine Gesetzmäßigkeit. Und ich lese weiter den nächsten Text aus Hebräer Kapitel 1. Ja, die PowerPoint stockt, aber Gott liefert Antworten. Und wir wissen, Adam und Eva konnten Gott sehen. Aufgrund der Trennung war Gott nicht mehr sichtbar. Nicht direkt sichtbar, weil Gott ist ein Geistwesen. Wir sind durch die Sünde getrennt von Gott. Aber wir haben die Möglichkeit, Gott zu erkennen. Durch die Schöpfung, habe ich schon vorhin erwähnt, und durch einen Text, Hebräer Kapitel 1. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, ein Beispiel, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser, also Jesus Christus, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Wow. Gottes Plan, die Reinigung der Sünden, unserer Sünde, deiner Sünde, meiner Sünde, durch seinen Sohn Jesus Christus. Und wenn du jetzt nochmal die Sterne vor Augen hast, diese Billionen Galaxien, diese Milliarden an Sternen, wahnsinnig viele Planeten. Und was macht Gott? Er kommt auf diese popelige Erde. Ich sage es noch ein bisschen abwertend, aber es soll dir bewusst werden, dass Gott nur auf diese Erde kommt. In Form seines Sohnes Jesus Christus. Er verlässt den Himmel, kommt auf die Erde und unterwirft sich dieser Schöpfung. Jesus geht abends schlafen, steht morgens auf, er muss essen, er muss trinken, er muss aufs Klo. Ganz banale Gesetzmäßigkeiten, die für Jesus Gültigkeit haben. Bis auf eine einzige Ausnahme, er sündigt nicht. Und damit erfüllt er das Gesetz, er ist sündlos und er stirbt. Er stirbt am Kreuz und wenn du mal schaust, die Abbildung der Planeten, jeder Planet hat sein eigenes Symbol und du wirst erkennen, dass die Erde dargestellt wird mit einem Kreuz. Diese Trennungslinie von oben nach unten, von links nach rechts, sollen den Äquator abbilden, aber auf den ersten Blick wird dir ganz schnell klar, dass wir hier von einem Kreuz auf der Erde reden. Gott hat den Himmel verlassen als Mensch Jesus Christus. Er stirbt ohne Sünde und die Sünde, die als Lohn den Tod fordert, die als Konsequenz den Tod hat, dieses Gesetz macht Jesus kaputt. Er erfüllt das und er spart dir und mir die Konsequenzen der Sünde. Und diesen Impuls, der Schrei nach Vergebung, nach der Wunsch nach Gerechtigkeit, die Suche nach Erfüllung, nach Glück, möglichst lange zu leben, das Bestreben nach Erfolg und so weiter, es wurzelt darin, dass wir uns eine Antwort erhoffen. Sonst will man diesem ganzen Triebe nicht nachgehen. Wir müssen irgendwas tun und jeder auf seine Weise ist auf der Suche. Und ich möchte gerne diese Frage einfach an die Wand werfen. Das ist die entscheidende Frage. Das ist die entscheidende Frage, warum wir uns als Gemeinde Marienheide Evangeliumsgemeinde nennen. Denn das Evangelium, sagt die Bibel, ist eine rettende Kraft. Und ich lese eine Stelle aus 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 und folgende. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Jesus Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Jesus Christus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und ich lasse diese Frage ganz bewusst stehen. Und das ist die entscheidende Frage. Bist du, ich habe es hier formuliert, bin ich gerettet? Eine ganz persönliche Sache. Und ich wünsche dir, dass du deine Fragen, dein Antwortenmodell, dein Lebensbild einfach überprüfst. Wenn du felsenfest überzeugt bist, dass alles zufällig ist, dann stell dir trotzdem die Fragen oder andersrum, prüf das durch Fragen, ob das wirklich so ist. Und bei den wichtigen Dingen setze ich persönlich eine Prüfung ein, eine zweite. Als ich mein Spielturm draußen gebaut habe, bevor ich die Kinder hochgeschickt habe, bin ich selber drauf. Ich bin gesprungen. Ich habe nach und nach die Grenzen der Belastbarkeit geprüft, weil ich mathematisch nicht ausrechnen kann. Ich prüfe es in der Praxis. Und wenn du felsenfest überzeugt bist, dass dein Weltbild nichts mit einem Schöpfergott zu tun hat, dass du für dein Leben keine persönliche Verantwortung tragen wirst, dann möchte ich dich einfach trotzdem einladen, das zu überprüfen. Geh dem hinterher. Ist das wirklich so? Und die Bibel sagt ganz klar oder ruft auf, lass dich versöhnen mit Gott. Und diese Aufforderung, das ist noch nicht mal eine Frage, bist du versöhnt, sondern lass dich versöhnen mit Gott. Das ist eine Aussage, die im Raum steht. Und jetzt kommt erst die Frage, warum soll ich mich versöhnen lassen? Was hat das Ganze zu tun mit Schuld? Gibt es einen Gott? Wo bin ich nach dem Tod? Und ich hoffe, dass du jetzt darüber nachdenkst und die eigentlichen Fragen jetzt erst kommen. Denn wenn du die Antwort nicht kennst, stell die richtigen Fragen. Und damit würde ich gerne noch beten, das Thema abrunden mit einem Gebet. Bleib dran, wir haben noch gleich ein, zwei Dinge, die ich erwähnen möchte. Und ich bete kurz.